Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernhardi.
Einen schönen guten Morgen und einen schönen Sonntag, Südtirol. Diese zwei kommenden Stunden, die werden ein großes Abenteuer in Gesellschaft von Robert Peroni, der uns noch einmal so richtig mit in den Winter nehmen wird. Ehemaliger Extremsportler, Bergsteiger, Buchautor, der seit 40 Jahren in Grönland lebt und seit langem endlich wieder mal auf Heimatbesuch am Ritten ist. Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen, Robert.
Danke, guten Morgen, Frau Bernhardi. Freut mich.
Ich sollte eigentlich 2 Stunden lang jetzt still sein und einfach nur Sie erzählen lassen. Und zwar von Ihren ganzen Expeditionen, von Ihren Abenteuern, von Ihrem Leben, von Ihrer Liebe zu dieser endlosen grönländischen Eiswüste bei Windspitzen bis zu 250 km/h und minus 40 Grad, bei Schneefall von bis zu 20, 25 Metern manchmal, inmitten von ganz besonderen Menschen, die nicht viel haben und deshalb ganz anders ticken als wir. An einem Flecken Erde, an dem die Folgen des Klimawandels auch schon Alltag sind. Ganz besondere Geschichten sind es heute am Südtirol 1 Frühstückstisch. Vom Abenteurer Robert Peroni. Südtirol 1. Minus 5 Grad Celsius. Wir hier in Südtirol sagen, boah, heute ist es aber eiskalt. Wir ziehen die Daunenjacke einfach ganz bis nach oben. Wir nehmen die Handschuhe, setzen uns ins Auto. Und dann haben wir am Lenkrad auch keine kalten Hände mehr. So ist das, ja. Wie fühlt sich so ein Februartag in Grönland an, wenn wir aus dem Haus gehen, aus dem Red House, dem kleinen Hotel, das der Rittner-Abenteurer Robert Peroni, unser Gast im Südtirol 1 Sonntagsfrühstück Feuer und Flamme, seit den 80er Jahren dort an der grönländischen Ostküste führt?
Also zum Inlandeis. In Inlandeis sind 50, 60 Grad minus, aber dort, wo wir wohnen, und es wohnen nur Menschen, also bewohnt ist Grönland nur an den Küsten. Mhm. Und das Wasser ist relativ warm, also minus 1 Grad maximal.
Und es ist relativ warm.
Und es ist relativ warm und das ist natürlich ein Heizkörper. Mhm. Das heißt, an der Küste haben wir zum Beispiel heute, glaube ich, 13, 14 Grad minus, nicht kälter, ja. Okay. Es ist kein kontinentales Klima, sondern ein angenehmes Klima. Und es ist relativ trocken. Und deshalb kann man, so wie heute in Südtirol, mit einer dicken Jacke gehe ich hinaus, kein Problem. Und interessant ist, wenn man 10 Kilometer ins Inland hineingeht, oder 20 Kilometer, sind gleich mal 40 Grad minus. Und was wir natürlich haben und darunter auch leiden teilweise, obwohl es für einen Gast eine Faszination ist, sind die Stürme. Mhm. Ja, wir haben das Inlandeis, es hat ein unheimliches Kältepotenzial.
Ja.
Das heißt, es saugt von oben die Luft an und wirft sie natürlich in Richtung der Küste. Und manchmal, wenn eine längere Zeit schlecht Wetter wäre, dann staut sich das alles auf und dann kommt über 200 Stundenkilometer der Wind. Und das ist für die Leute, das Haus zittert. Die Scheiben, die wölben sich. Es ist eine Faszination, unglaublich. Unsere Gäste, die gehen so ein paar Meter zurück und sagen, und was passiert jetzt? Oh, unglaublich. Und es ist interessant, wir haben ja 6, 7 kleine Häuser, also das Rote Haus. Man sieht die anderen Häuser nicht mehr. 10 Meter, man sieht nicht mehr. Der Sturm, das ist eine wahnsinnige Gewalt, eine Urgewalt, wo wir sie noch positiv erleben, wenn man im warmen Haus steht natürlich.
Das glaube ich. Ja. Ihr Auto geht aber wahrscheinlich nicht jeden Morgen an, oder?
Ja, ja. Also wir haben eine elektrische Heizung drinnen.
Okay.
Und stecken das Auto an die Heizung an. Und dann ist es ein bisschen warm.
Okay.
Der Motor geht, ja.
Okay, okay. Sie sind ja Jahrgang 1944. Sie haben Bergketten, Sie haben Wüsten, Sie haben Eiswüsten durchquert. 1983 Grönland, eine legendäre Durchquerung, von der wir noch ausführlicher sprechen werden. Was ist so schön daran, dass Sie genau in Grönland geblieben sind? Sie haben so viel gesehen.
Es ist interessant. Ich wollte nie nach Grönland, weil ich bin ein Waldmensch. Ich bin am Ritten geboren. Und bin im Wald praktisch aufgewachsen mit kleinen Moosstücken und Georgien haben wir Häuschen gebaut als kleine Kinder. Und es war für mich, der Wald war einfach eine Heimat. Ich bin dann nach Grönland gekommen mit einer Expedition. Und irgendwann ist mir das dann aufgegangen, was mich so fasziniert. Die Weite. Und zwar, die Luft ist glasklar. Man sieht bei uns, wenn man am Ritten oben steht oder irgendwo am Gletscher, dann sieht man vielleicht 30, 40 Kilometer, dann ist alles so diesig. Es ist wunderschön. Aber es ist ganz anders. In Grönland gibt es keine Diese. Ja, man schaut 200 Kilometer weit. Ja, unglaublich. Und der Blick geht weiter bis über die Erdkrümmung geradezu. Und ich glaube, dass es im Menschen irgendetwas verändert. Ja. Wenn wir dieses diesige Wetter haben, dann sind wir so ein bisschen eingehüllt, wie irgendwo eine Mauer.
Also selber ein bisschen vernebelt.
Genau, wo der Blick einfach da ist. Ne? Mhm. Und wenn das fehlt, dann ist man irgendwo wie in der Luft. Da sitze ich manchmal oben, heute noch, ja, und schaue hinaus und sage, unfassbar.
Ja, einen Vormittag lang versuchen wir, diese Faszination für Grönland heute genauer zu verstehen. Und das, was den Abenteurer Robert Peroni antreibt. Südtirol 1 in Feuer und Flamme. Mit 77 heute, da schaut unser Südtirol 1 Sonntagsgast in Feuer und Flamme, der Rittner Robert Peroni, zurück auf sein Leben als Extremsportler und Abenteurer, dessen Highlights es wirklich schwer ist, in Worte zu fassen. Ja, Expeditionen in die Wüsten von Afghanistan, dem Iran, durch die Sahara, schließlich dann 1983 durch Grönland. Das ist eine Durchquerung, die schon damals als Wahnsinn galt. Robert, quer durch das grönländische Inlandeis, an seiner breitesten Stelle, 1400 Kilometer, glaube ich, zu Fuß und ohne Hilfsmittel, zu dritt mit Peppi Schrott und Wolfgang Thomaset, 88 Tage. Wer davon wusste, der hat gesagt, die kommen da nie mehr lebend zurück. Gibt es ein Bild, ein Erlebnis dieser Zeit, das uns halbwegs einen Eindruck davon vermittelt, was diese Durchquerung damals für Sie bedeutet hat?
Also viele waren kritisch darüber und sagen, das ist eine Dummheit. Und irgendwo stimmt es auch. Es war irgendwo eine Dummheit. Die klassische Expedition, das Maximale waren 600 Kilometer, das ein Mensch gemacht hat. Und unsere Expedition, die geht über 1000 Kilometer. Wir haben kein Radio, wir haben kein Fernsehen, wir haben überhaupt nichts mitgehabt, kein technisches Gerät. Und wir konnten auch nicht gerettet werden, denn kein Hubschrauber kann so eine weite Strecke damals fliegen. Und niemand wusste genau, wo wir sind. Und aber ich bin ganz anderer Meinung gewesen. Ich bin natürlich ein Theoretiker, aber auch ein praktischer Theoretiker. Das heißt, mit meinen zwei guten Freunden, also dem Peppi Schrott und dem Wolfi Thomaset, wir haben uns so gut ergänzt, dass wir uns so vorbereitet haben, dass wir eigentlich keinen Unfall haben konnten. Natürlich könnte man, ja, natürlich, ja. Aber wir haben, es ist so, wenn man was Einfaches macht, dann macht man wenig Vorbereitung, dann geht man einfach los und man kommt schon durch.
Und gibt vielleicht dagegen, nicht so Acht.
Wenn man von vornherein so eine wirklich schwierige Geschichte sieht, dann bereitet man sich ganz anders vor. Natürlich weiß man nicht genau, wie geht es so eine weite Strecke. Ja. Und das war unser Problem gleich am Anfang, nach einer Woche. Und ich sage, es ist zu schwer, der Schlitten. Das schafft man nicht, ja. Und dann haben wir reduziert das Gewicht. Und das war natürlich ein Vertrauensverlust von meinen Freunden, weil sie gesagt haben, er hat die Berechnung gemacht. Und jetzt ist gleich am Anfang schon alles falsch.
Hatte da jeder von euch einen Schlitten oder war das ein großer?
Jeder von uns, und zwar 130 Kilo. Und das ist eigentlich für einen Menschen nicht schaffbar. Und es war nicht sicher, ob wir da durch den Gletscherbruch durchkommen. Wir haben furchtbar gearbeitet. An einem Tag, ich glaube, wir haben vielleicht irgendwann mal nur 30, 40 Meter geschafft. Ja. Man muss in die Spalte hinein, man muss hinüber, man muss hinauf und 130 Kilo dreimal, also immer wieder zurückgehen und es war schwierig.
Waren da Tiere ein Problem? Also jetzt Eisbären oder?
Die Eisbären nicht, nein.
Wir verwenden so oft das Wort Einsamkeit und glauben alle, wir hätten eine Ahnung von der Einsamkeit. Wie einsam ist man da, dass man wahrscheinlich schon mit den Schneeflocken spricht oder mit dem Wind? Oder?
Ich weiß es nicht. Also wir haben natürlich auch mit dem Wind geredet, ja, genau. Und natürlich auch richtige Gespräche und Streitgespräche geführt. Zum Beispiel, also ich bin vorausgegangen und irgendwann ducke ich mich, weil ich denke, einer haut mir mit einem Stock auf den Rücken. Wir haben richtige Verfolgungswahn gehabt. Es waren stille Tage, wo man überhaupt kein Wort mehr geredet hat im Zelt am Abend. Wir waren wirklich am Ende, am Sterben.
Sie haben ja eine Tochter, Elke. die noch am Ritten lebt. Da gab es ja eine Mutter irgendwo wahrscheinlich. Wie haben Sie der verklickert, dass Sie jetzt losziehen?
War sehr schwierig, weil ich war verheiratet. Und dann sind 3 oder 6 Italiener abgestürzt in Westgrönland. Und dann hat man mal gemeint, das sind wir. Dann hat man meine Frau angerufen und hat gesagt, er ist jetzt gestorben und was machen wir jetzt? Und alle so Sachen. Also für meine Angehörigen war das schrecklich, ja.
Und Ihre Frau, die ist dann damals nicht mit in Grönland geblieben, oder? Oder ist sie mit?
Nein, meine Frau, wir haben uns dann scheiden lassen. Und sie ist jetzt in Italien und ich bin in Grönland.
Haben Sie eine Partnerin in Grönland?
Nein, aber ich habe da eine Partnerin.
Ja, okay. Gut, es gibt ja Flugzeuge, wo man sich besuchen kann, Gott sei Dank.
Ab und zu, ja.
Robert Peroni ist das. In Feuer und Flamme heute auf Südtirol 1.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück auf Südtirol 1. Einfach schöner frühstücken mit Sarah Bernardi.
Der Abenteurer Robert Peroni aus Klobenstein. Er studiert insgesamt 9 Jahre lang in Innsbruck Medizin, Psychologie, Archäologie. Nicht für den Abschluss, sondern um für sich zu lernen. Ist Bergführer und Skilehrer ohne einen Abschluss der Ausbildung, die auf irgendeinem Zettel draufgestanden wäre. Er ist bis auf eine kurze Expedition in seinen frühen Jahren, 2 Monate lang, glaube ich, immer sein eigener Chef. Ja? Hinter diesem eigenen und eigenwilligen Lebenslauf, wie eigen ist der Mensch, der da dahinter steckt?
Also ich muss mal erstens sagen, Sie haben das schon angedeutet, ich habe kein Studium fertig gemacht. Ja. Ich habe immer die Ausbildung gemacht und das hat mich interessiert. Mir ist es um etwas anderes gegangen, auch bei der Skilehrerei zum Beispiel. Es ist mir einfach darum gegangen, richtig Ski zu fahren und richtig den Leuten das Skifahren beibringen. Ich bin einfach ein unheimlich neugieriger Mensch. Heute ein bisschen weniger, weil es alles auf dem Rücken habe. Und auch Probleme haben mit der Wirtschaft durch diese Corona-Zeit. Da wird man ein bisschen verändert. Ja. Ich bin ja ganz ein Einfacher. Also ich schlafe heute nur am Boden und habe eine Matratze am Boden. Und
wirklich?
Ich in mein Zimmer in Grönland. Wenn es wirklich fest stürmt, dann ist auf meinem Bett 5 cm Neuschnee. Also ich habe kein fließendes Wasser und keine richtige Toilette, sondern leider einen Topf. Ich esse meine Kartoffel ohne Fleisch, also kein Problem.
Kann man mit Ihnen streiten?
Oh ja, man schon? Kann mit mir streiten. Also ich habe natürlich schon einige Dinge, die vertrete ich ganz stark. Zum Beispiel eben Greenpeace. Und
wir sprechen da nachher noch drüber, weil das einfach das Thema Robbenjagd ist.
Ja, ganz genau.
Die Inuit also, leben davon.
Das ist mir ganz wichtig. Ja. Aber eines muss ich sagen, mal so, ich brauche heute nicht mehr recht zu haben. Das hat man mir früher immer vorgeworfen und ich sehe das heute auch. Ja. Wie ich nach Grönland gekommen bin, habe ich mir gedacht, ich muss dies machen und jenes machen, eine Stiftung machen und den Leuten was schenken und machen. Heute denke ich mir, das ist ein bisschen anders. Ja. Was ist denn eigentlich gut sein? Was schenkt man irgendjemand, damit er was hat? Wenn er Durst hat, dann gibt man ihm was zu trinken oder ein warmes Haus. Aber ich habe zuerst immer, wenn ich weggefahren bin, oben das Haus zugesperrt und dann hat man aufgebrochen, weil Sturm war. Und das ist ein Recht, so wie bei uns auf den Berghütten.
Ja, dass man Zuflucht.
Genau. Bis ich das kapiert habe, hat es Zeit gedauert. Ich musste Recht haben und das hat man mir auch vorgeworfen, auch jetzt auf Expeditionen.
Ja?
Und heute sehe ich das ein bisschen anders. Ja. Ich bin wesentlich freier, wenn einer irgendetwas sagt, dann sagt, du hast Recht für dich. Und interessant ist, wenn ich das so sehe, wir sind zu 10 zusammengesessen, weil ich eben eine Stiftung hatte und jeder hat seine gesagt und ich als Erster habe gesagt, das muss man machen, das und so weiter. Und alle geklatscht und sagen, so, genau so ist es richtig. Dann ist ein anderer, hat angefangen zu reden, hat genau das Gegenteil gesagt. Und alle haben gesagt, so ist es richtig. Ich habe mir gedacht, also ich spinne. Und so ist es weitergegangen, die ganze Runde, danach sind sie aufgestanden und gegangen. Ich habe gesagt, Moment, ihr müsst irgendwo einen Konsens finden. Ihr könnt doch nicht, wenn ich etwas sage und der andere sagt das Gegenteil, dass wir beide Recht haben. Dann sagen sie, Robert, das ist so. Jeder hat sein Recht. Und interessant ist, wenn ich heute da Auto fahre, dann gibt es das nicht. Das ist genau das Gegenteil. Niemand hat Recht. Der andere hat immer Unrecht.
Genau.
Ja, man sagt, man deutet man mit den Fingern und mit diesen und man schimpft. Der andere hat immer Unrecht. Der andere hat auch Recht. Ja. ich brauche das halt nicht mehr. Und das habe ich gelernt. Ja. Manchmal kommt es noch alte Zeiten heraus, aber im Grunde ist es tatsächlich so, dass ich gelernt habe zu akzeptieren, dass der andere eine ganz andere Meinung hat. Ja. Und die stimmt. Für ihn ist das Richtige.
In Ihr kleines Hotel an der grönländischen Ostküste in Tasiilaq, in das Red House, da kommen Neugierige, da kommen Skitourengeher, da kommen Journalisten. Was suchen die?
Also erstens ist einmal die Faszination der Weite, der Arktis, der Reinheit und der Eisberge, die blauen Fjorde und die Bergwände. Wir haben ganz extreme Wände dort, ja. Und bis zu fast 4000 Meter Höhe. Die Leute suchen irgendetwas, was sie mal als Kind gelesen haben. So diese Faszination der Grönländer und unterm Schnee drinnen und alles, was man hier so nicht findet, auch ein bisschen Freiheit.
Ja, zu dieser Freiheit und dieser Faszination kommen aber ganz definitiv Probleme, die das Land hat. Arbeitslosigkeit, Alkoholsucht, die Veränderungen des Eises und der Landschaft. Davon sprechen wir noch hier auf Südtirol 1 mit Robert Peroni heute am Vormittag.
Feuer und Flamme. Ihr Frühstück am Sonntagmorgen mit Sarah Bernardi.
10:30 ist es gleich in Gesellschaft von Robert Peroni. Grönland ist seit 40 Jahren seine Heimat, nicht mehr erritten. Ein Mann mit einem ganz abenteuerlichen, vor allem einzigartigen Leben, das wir heute versuchen, so ein wenig zu verstehen. Stimmt es, dass Sie nur einmal am Tag essen? Abends. Wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, das habe ich mal irgendwo gelesen.
Also wenn ich es eilig habe oder manchmal vergesse das, dann ist erst am nächsten Tag. Aber wenn ich Hunger habe, dann esse ich.
Und wie sinnvoll.
Manchmal viermal, manchmal überhaupt nicht. Ja. Nein, wir haben ein Restaurant und die ersten Jahre war das ein bisschen schwierig zu sagen, Punkt 7 Uhr wird Abend gegessen für unsere Gäste. Und dann komme ich hinein und es ist noch nicht serviert. Und dann schaut eine beim Schlüsselloch hinaus von der Küche, eine neue Mitarbeiterin, schaut so hinaus und sagt, die sitzen schon dort. Ja, da, also ja, es ist schon 7:50. Dann sagt eine andere aus der hinteren Ecke, sagt sie, ja, unglaublich. Punkt 7 haben die Gäste jeden Tag Hunger.
Gibt's ja nicht.
Das ist fantastisch.
Das macht nachdenklich.
Das ist so. Ja, das macht sehr nachdenklich.
In Grönland wächst kein Obst und kein Gemüse.
Keines.
Was gibt es da dann zum Frühstück? Ja. Oder was?
Nein, es gibt in Südwestgrönland drüben. Mhm. Und man muss auch sehen, Grönland sind eigentlich 3-4 Länder verschiedene.
Ah, okay. Mhm.
Ja, Ostgrönland ist so eine Ecke, die noch ursprünglicher ist und ganz, wir sagen, primitiv, aber im positiven Sinne.
Das ja. Sehe ich mal.
Und bei uns gibt es weder Obst noch irgendein Grünzeug. Es gibt nur Eis, Robben, Eisbären. Es gibt Faszination. Es ist einfach ein Traum.
Sie sind jemand, der die Stille sehr genießt. Ist Musik, wie wir sie hier im Radio spielen, eher Lärm für Sie oder genießen Sie das schon auch manchmal?
Also es hat sich in den letzten Jahren sehr geändert, das muss ich auch sagen. Heute geht die Jugend natürlich mit Rock und amerikanische Weisen, denn wir sind ein schamanisches Land. Und ein schamanisches Land hat keine Musikentwicklung.
Ja, ah, okay.
Interessant. Auch in Afrika oder in Asien drüben. Man hat gesungen, so wie die Walfänger gekommen sind. Und die haben so ein bisschen Musik mitgebracht. Es war so, wir sagen ein bisschen kitschig. Aber es war so in der kindlichen Seele der Grönländer drinnen, mir sind oft die Tränen in die Augen gestanden. Und heute ist es natürlich anders. Wir haben Dörfer, da sind 40, 50 Einwohner und man kann nur bei gutem Wetter mit dem Boot hinfahren. Also manchmal sind sie einen Monat lang abgeschlossen. Und dann sind die Jugend, das sind 4, 5 junge Leute, draußen auf einem Felsen gesessen und haben ein Radio richtig laut und haben Musik gehört. Dann sind unsere Gäste zurückgekommen am Abend und haben gesagt, Robert, ich muss mich beschweren. 3, 4 junge Leute mit lauter Musik und draußen diese wunderschönen Eisberge und diese Stille. Da sage ich, Mensch, Sie müssen dort wohnen. Und im Winter sind bis zu 16 Meter Schnee fallen dort. Es gibt kein Hotel, es gibt nichts. Und dann, wenn man einmal so die Moderne spürt, ja, dann wird gleich mal schon mit dem Finger drauf gezeigt. Ja.
Dieses mit dem Finger auf die Menschen zeigen, das ist ja etwas, das Sie in vielen Bereichen erleben. Davon sprechen wir sicher heute am Vormittag auch noch weiter mit Robert Peroni in diesem Sonntagsfrühstück. Die Seele stirbt nicht, sie wandert nur weiter. Das sagen die Inuit in Grönland. Und auch sonst würde uns manche ihrer Ansichten vielleicht etwas gelassener und glücklicher machen in unserem Leben. Im Südtirol 1 Sonntagsfrühstück Feuer und Flamme sprechen wir mit dem Abenteurer und Grönland-Auswanderer Rupert Peroni gleich darüber.
Feuer und Flamme. Ihr Frühstück am Sonntagmorgen mit Sarah Bernardi.
Der Abenteurer, der Buchautor und ja auch Hotelbetreiber in Grönland, Rupert Peroni, unser Gast heute. Er sieht 12 Gletscher, wenn er aus dem Fenster schaut, an einem Vormittag wie heute aus seinem Fenster. Die Sicht ist oft so klar, dass man 200 Kilometer weit sieht. Das ist das Gefühl von Freiheit, das süchtig macht. Freiheit, aber Robert, Mitgrund, warum Sie in Grönland geblieben sind, waren auch die Menschen dort, die Inuit.
Ja.
Warum? Was sind das für Menschen?
Also, wir lieben Kinder. Es sind wie kleine Kinder. Oberflächlich scheint es, was sie überhaupt nicht sind. Das ist ein philosophisches Denken und ganz was Einfaches, aber eine ganz klare Vorstellung. Die Menschen haben mich einfach fasziniert. Wenn wir am Abend mit dem Boot zurückgekommen sind in unserem Kong-Oskar-Fjord, und dann sind wir gegen die Sonne, die war ganz, ganz tief, ja, im Herbst. Und das Meer war wie Öl. Und die Farben, die von der Sonne gekommen sind, in diesem Öl drinnen, es war unvorstellbar. Ich habe da hinausgeschaut, ich war total gefangen. Und dann schaue ich so links und rechts hinüber, die zwei Bootsfahrer, in diesen Augen, diese Mandelaugen. Und am Ende von diesen Augen, ja, da war ein Lächeln. Da war eine Freiheit, da war eine Schönheit drinnen, da war etwas Kindliches, aber sowas Reines und Schönes, ich war weg.
Und die haben so klare Gedanken, wenn sie manchmal erzählen, so von Aussagen der Inuit, dann denke ich mir, oh, wie sind wir kompliziert. Zum Beispiel, da wird nicht lange im Voraus geplant.
Aber wirklich, wir sind manchmal zu Kopf gesteuert dann.
Ja.
Ja. Und interessant ist also, was ich auch von Ihnen gelernt habe und faszinierend finde, sie denken aus dem Bauch heraus. Mhm. Ich meine, das ist nicht hundertprozentig richtig, das ist schon wahr, weil wir in Europa hier oder in der sogenannten modernen Welt oder hochentwickelten Welt ganz andere komplexe Wege haben. Aber was die Natur bedeutet und was das Überleben bedeutet und was das Leben bedeutet, ja, da gibt es ganz andere Vorstellungen für sie. Das Herz und der Bauch, das ist dann eines, ja. Und ich glaube, wenn wir komplexe Gedanken entwickeln, ja, über den PC und über dies und über jenes, mein Gott, nochmal, ein Schwachsinn.
Na, aber es ist wirklich so, wenn ich mir denke, wie oft wir vorausplanen und sagen, das kaufe ich für morgen zum Essen ein, das kaufe ich für übermorgen und da bin ich dann dort und da bin ich da eingeladen. Und genau. Die Inuit denken bis...
Genau. Und dann stimmt das überhaupt nicht. Ne?
Nein, genau.
Genau. Und dann kommt irgendetwas. Jetzt kommt zum Beispiel die Pandemie. Es kommt dieses und jenes und es geht hoch und es geht nieder. Und dann kommen die Russen und dann die Chinesen und dann fällt der beim Skifahren aus und unser Baris hat überhaupt nicht gewonnen. Es ändert sich total. Und dass man vorausdenkt in dieser komplexen Welt, ist sinnlos.
Ja, aber wie denken Sie dann zum Beispiel? Also wie planen die dann Essen?
Also sie planen die Zukunft überhaupt nicht, sie leben sie, ja. Also wenn, es gibt ein Wort für Zukunft, aber sie denken ganz anders. Ja, sie denken nicht an die Zukunft. Und interessant ist, auch die Jäger, die nehmen für den Winter oder haben früher, jetzt heute ist nicht mehr so, früher bis vor 30, 40 Jahren, haben sie ganz wenig für den Winter gejagt. Wenn sie Hunger hatten, dann sind sie jagen gegangen. Und wenn sie 3 Tage nichts gegessen haben, kein Problem. Niemand hat geweint, niemand hat gejammert, auch die Kinder haben nicht gejammert. Ja? Mhm. Man hat es einfach ertragen. Es ist wie ein Schmerz. Wir gehen sofort in die Apotheke und kaufen Aspirin oder Cibalgin oder irgend so ein Quatsch-Sing. Ja? Ich habe jetzt, weil ich eine Grundkrankheit habe, seit 11 Jahren kein Aspirin mehr gegessen. Und ich lebe trotzdem. Wenn ich Kopfweh habe, dann denke ich mir, warum heute Kopfweh, wird schon vorbeigehen.
Ja, wirklich.
Das muss man erleiden. Ja. Man muss einfach hineingehen. Ja? Und das ist alles. Ganz einfach. Mhm. Im Grunde, ja, im Grunde wäre es einfach.
Es sind ganz eigene Ansichten, die wir heute gewinnen. Zum Beispiel, Corona gab es in Grönland nicht. Das Land kämpft aber mit anderen Problemen und von denen sprechen wir nach 11 Uhr weiter. Ja. Mit Rupert Peroni, Abenteurer vom Ritten. Daheim in Grönland, auf Südtirol 1.
Feuer und Flamme, Ihr Frühstück am Sonntagmorgen mit Sarah Bernardi.
Es ist gleich 11 Uhr, einen schönen Sonntagvormittag Südtirol und herzlich willkommen noch einmal zu diesem Sonntagsratscher heute, der in Gesellschaft des Grönland-Auswanderers Robert Beroni ein ganz spannender ist. 1983 mit einer Expedition nach Grönland gekommen für eine legendäre und historische Grönland-Durchquerung und dann, ja, geblieben. Robert betreibt dort das Red House, das Rote Haus, ein Gästehaus mit mehreren kleinen Häuschen, in denen er nur Inuit beschäftigt, also die Ureinwohner Grönlands, und in denen er sich über jeden Gast freut. Aber mindestens eine Woche lang müsst ihr bleiben, das sagt er seinen Gästen. Nur einmal kurz so diese 2-3 Stunden herüberjetten aus Island, ein paar Bilder machen und dann wieder weg. Das gilt nicht. Ihr versteht das Land erst, wenn ihr eine Woche dort verbringt. Und ja, es gibt viele Dinge in Grönland, in die man sich einfach erst hineinleben muss, um sie verstehen zu können. Den Alkoholmissbrauch zum Beispiel dort der Menschen. Welche Hintergründe hat dieser Umstand? Oder warum ist es fatal, wenn der Rest der Welt den Grönländern die Seehundjagd verbietet? Das sind lauter spannende Dinge, über die wir zu Beginn der zweiten Stunde mit Robert sprechen werden. Zu ganz viel guter Musik. Einen schönen Sonntag. Jeder Apfel, jede Tomate, die muss nach Grönland eingeführt werden. Gäbe es nicht die finanzielle Unterstützung von Dänemark, wäre das Land noch ärmer, sagen wir es so. Der Rittner, der frühere Extremsportler und Abenteurer Robert Beroni heute. In Feuer und Flamme. Er liebt dieses Land, aber trotz seiner Herausforderungen oder genau deswegen. Die Inuit, Robert, die kommen ja damit recht gut zurecht, dass es nicht diesen Überfluss in den Regalen, in den Supermärkten gibt. Aber jagen müssen sie weiterhin dürfen. Was ärgert Sie so sehr an diesem Thema?
Dieses Verbot der Einfuhr und des Gebrauchs von Robben und Derivaten in der EU ist natürlich der Tiefschlag überhaupt, ja. Es hat wahrscheinlich, also ich kann das jetzt nur sehr persönlich sagen, es gibt keine Statistik darüber, Hunderte von Toten gegeben. Man muss eines sehen, der Jäger war früher, er hat vielleicht 3-4 Frauen gehabt, aber nicht aus sexuellen Gründen, sondern einfach, weil der andere Jäger ertrunken ist oder gestorben ist. Und er hat dann die Familie übernommen. Der hat dann 20, 30 eine Großfamilie versorgt mit dem Seehund. Und Seehund war 95% des Essens, war der Seehund. Ja. Die letzten 4, 5, 6, 7.000 Jahre war der Seehund das Essen. Und jetzt kommen wir Weisen und sagen, nein. Angefangen hat WWF, wie die Kanadier eben die Seehundbabys gekeult haben.
Ja, und die Bilder und dann um die Welt gehen.
Eine schreckliche auch. Geschichte, ja. Ja. Und ich war ein Greenpeace-Anhänger wegen dieser Geschichte, denn wir sind natürlich belangt worden. WWF hat sich 100-mal entschuldigt und Greenpeace hat sich kaum entschuldigt, ja. Man muss eines sehen, wir leben von der Robbe. Was ist da der Unterschied? Wir haben Hühnerställe in Deutschland draußen mit 10.000 Hühner drinnen. Die grausigsten Sachen. Wir versuchen, die Kälber oder die Rinder auch zu töten. Wo ist der Unterschied? Und jetzt ist Folgendes. Die ganzen Jäger, die haben keine Arbeit mehr. Sie dürfen offiziell auf die Jagd gehen, aber sie dürfen nichts mehr verkaufen. Sie kriegen vom Staat eine Unterstützung. Mhm. Ja, aber das ist natürlich ein Brotsamen. Es geht um das Herz und um den Kopf und um den Bauch. Ja. Sie sind verzweifelt. Mhm. Viele sind gestorben, alte Jäger, weil sie keine Freude mehr hatten. Ja. Mhm. Und das ist so die Situation. Jetzt beginnt so langsam ein bisschen Zukunft. Die jungen Leute, die orientieren sich natürlich international mit dem Fernsehen, das jetzt angekommen ist. Mhm. Und es gibt so ein bisschen einen Blick in die Zukunft, ja, aber wenig. Ja. Wir haben 5 Schiffe im Jahr. Wir sind 6 Monate abgeschlossen von der ganzen Welt.
Alkohol ist ein großes Thema bei den Inuit.
Ja.
So, woher kommt es?
Ja, man muss einfach sehen, wir haben überhaupt keine Kultur in der Hinsicht, keine Trinkkultur. Ja. 95% der Probleme der Polizei bekannte Probleme sind dem Alkohol zuzuführen.
Ja. Wirklich?
Ja. Ja. Es ist interessant, dass die Polizei sagt, nachher, 2 Tage später, kommen die Betrunkenen, wenn sie wieder klar sein im Kopf, und sagen, ich war's. Tut mir leid, ich war betrunken. Sie zeigen sich selber an. Ja. Mhm. Ja. Das ist interessant, im Roten Haus, ich halte jeden zweiten Abend ein Gespräch. Ja. Und jeder kann dann Fragen stellen und ich sage immer wieder gleich am Anfang, wenn die Leute ankommen, die meistens haben wir Gruppen, aber auch Einzelne, ich sage nie mit dem Finger auf irgendjemand zeigen. Also bevor ihr ein Urteil abgebt, das ist schlecht oder das ist gut, am Abend besprechen wir das mal. man muss auch eines sehen, der weiße Mann hat viele Probleme mitgebracht, eben Alkohol, Tabak und dergleichen mehr.
Der Klimawandel, von dem wir immer sprechen hier in Europa, von dem wir genau wissen, dass wir ihn auslösen, der ist in Grönland schon sehr viel spürbarer. Inwieweit?
Wir haben verschiedene Eisqualitäten. Eines kommt vom Nordpol herunter. Ja. Ja, das ist das Backeis. Es ist schon 10 Jahre alt. Es ist sehr dick und sehr heftig. Und das ist beinahe ausgeblieben. Und das ist für uns wichtig, denn das Fjordeis, das salzige Eis, ja, das bleibt herin im Fjord, das bildet sich im Fjord im Winter, wie jetzt zum Beispiel. Und draußen das schwere Eis, das bindet die Wellen und dann bleibt unser Eis stabil. Problem ist es keines für die armen Leute vielleicht, weil die gehen im Winter fischen und ohne Boot, die gehen dann zu Fuß hinaus auf den Fjord und fischen dort im Eisloch. Und das ist ein bisschen schwächer geworden. Das Wetter hat sich ein bisschen geändert. Wir haben mehr Stürme, ja, wie gesagt, also man sagt sogar bis 300 Stundenkilometer, aber das habe ich nicht miterlebt. 240 habe ich miterlebt, das war das Maximale. Ja.
Wenn jetzt in Grönland der Frühling kommt, was ist das, Juni, oder? Was blüht Juni, denn da? Ja. Was blüht denn da alles?
Also, ich weiß nicht, ob das schön ist, also es geht ganz schnell. Ja, es schmilzt innerhalb von einer Woche. 3 Meter Schnee sind einfach weg. Na, und es gibt Sturzbäche in der ganzen Stadt und im ganzen Ort und überall. Und überall tropft und regnet und überall herein. Und dann ist plötzlich sind 24 Stunden Sonne und es geht dann ganz schnell alles. Ein neues Leben.
Können Sie da schlafen? Wenn's, weil das ist eine Frage, die Sie sich hier oft gestellt. Ja. Nein? Also einfach Rollläden zu oder lassen Sie offen und sagen, mein Gott, ich
habe keine Rollläden.
Nicht?
Nein, wir haben einfach nur ein Fenster und das ist nicht dicht.
Ja, schlafen Sie dann 4 Stunden oder sagen Sie, jetzt ist Nacht, ich schlafe meine 8 Stunden?
Also
und dann,
die Grönländer, die haben so den Biorhythmus noch richtig intus und die schlafen ganz wenig im Sommer. Aber im Winter schlafen sie dafür 20 Stunden und im Sommer nur 3-4 Stunden. Ja. Da sind sie, die Kinder sind draußen bis 3-4 in der Früh und es wird gegaudert und es ist einfach nur lustig.
Herrlich. Ja, Thema Freiheit. Das ist ja seit Corona noch einmal mehr Thema. Gleich dazu Robert Peroni im Südtirol 1 Sonntagsfrühstück Feuer und Flamme. Der Blick schweift bei schönem Wetter 200 Kilometer weit. 360 Grad rundum. Grönland, die Heimat des Abenteurers Robert Peroni seit 40 Jahren. Die schauen wir uns heute genauer an vom Südtirol 1 Frühstückstisch aus. In Feuer und Flamme noch bis 12 Uhr. Wie sehr Grönland ein Land der Freiheit ist, das hat ja erst Corona auch wieder gezeigt. Es gab praktisch kein Corona in Grönland. Stimmt das?
Also es hat
keine Fälle, null.
Also in Ostgrönland hat es praktisch keines gegeben. Vor 1,5 Monaten ist eine unserer Mitarbeiterin angesteckt worden. Ich weiß nicht, durch irgendjemand, der aus Dänemark gekommen ist oder aus Island. 2 Jahre sind wir total abgeschlossen. Mhm. Wir haben keinen Gast gehabt, das Haus war leer, es war katastrophal. Ja.
Wie haben Sie das überstanden?
Das weiß ich noch nicht, ob wir überhaupt noch überstehen. Ja. Aber jetzt hoffen wir, dass es aufwärts geht. Wir haben das Haus voll ausgebucht. Aber ob die dann wirklich kommen, das wissen wir nicht. Ja. Aber Island macht relativ auf und Ostgrönland und Grönland auch. Aber es ist interessant, denn Ostgrönland ist eine andere Welt wie Westgrönland.
Ja,
eine ganz andere Welt. In Westgrönland gibt es Fabriken und gibt es große Hotels. In Ostgrönland, wir sind nur die Primitiven, ja. So wie irgendwo in einem Tal drinnen oder am Berg oben. Ja, aber umso schöner ist es.
Wenn Sie jetzt Ihre Koffer packen, wieder zurück nach Grönland fliegen, dann ist erste Station München, da übernachten Sie und dann geht der Flug nach Island, glaube ich. Wie lange sind Sie unterwegs? Also von Start hier am Ritten?
Also nach München zum Flughafen sind es gute 3 Stunden, 3,5 Stunden und dann sind 4 Stunden, 5 Stunden Flug nach Keflavik in Island. Und dann mit dem Bus nach Reykjavik und am nächsten Tag geht es dann mit einem kleinen Propellerflugzeug, einem Turboprop, hinüber nach Kulusuk. Und von dort fliegen wir dann mit dem Helikopter nach Hause, 10 Minuten. Es sind 2 Reisetage, ja. Jetzt sind es 3, aber sonst sind es 2, ja.
Wie lange waren Sie jetzt hier und was haben Sie am meisten dran genossen?
Ich bin jetzt vor Weihnachten schon angekommen, also schon im Dezember oder Ende November. Aber wie gesagt, 2 Jahre bin ich nicht weggekommen oben. Aber man muss einer sehen, wir haben eine neue Regierung in Grönland.
Ja.
Gute Leute, überhaupt, ich glaube, sehr positiv. Aber die wussten überhaupt nicht, wo Ostgrönland ist. Ja. Die Ostgrönländer sind relativ unbekannt oder negativ bekannt in Grönland, weil wir Hinterbänkler sein. Und wir werden nur subventioniert, heißt, und wir sind schmutzig, wir sind betrunken und so weiter. Und dann hat man den Flug, der über Island geht, der uns bedient, den hat man einfach liegen lassen. Und deshalb haben wir überhaupt nichts mehr gehabt. Ja.
Wenn Sie jetzt nach diesen 2 Jahren ohne Corona praktisch in Grönland hierher gekommen sind, wie haben Sie die Welt erlebt? Hier nach diesem Virus oder durch dieses Virus? Oder
was? Das war schon schockierend.
Was hat es verändert für Sie, auch an den Menschen? Sehen Sie
ich wollte endlich mal wieder meine alten Freunde sehen. Und ich meine, ich bin in Südtirol glücklich gewesen und zufrieden. Und wir haben viele Freunde gehabt und Besuche gemacht. Und jetzt geht man überhaupt nirgends mehr hin. Ne? Und interessant ist, ich habe einen Green Pass, habe die ganzen Impfungen gemacht und eine Booster-Impfung da in Südtirol. Ja, und es wird momentan nicht anerkannt. Ich bin ein Außenseiter.
Na wirklich? Weil die 2 Impfungen in Grönland
zwei
nicht
Impfungen
gelten?
In Grönland und da fehlt irgendeine Nummer. Aha. Und jetzt hat die Sanitätseinheit gesagt, sie bekommen keinen Green Pass. Und die 6 Monate sind verfallen und in Italien sind die jetzt, habe ich überhaupt nichts mehr. Ich stehe hier und ich bin heute gekommen mit einem Schnelltest, sonst wäre ich überhaupt nicht reingekommen. Ich bin absolut ein Vertreter des Impfens.
Ja,
absolut. Es ist die einzige Möglichkeit und alles andere, natürlich ist es ein kleines Risiko. Aber wenn man ein Medikament isst, dann ist es einfach so. Dann gibt es irgendwo eine kleine Nebenwirkung. Ich habe vor 11 Jahren ein Ibuprofen gegessen, weil ich beim Schneeschaufeln war total verdrannt. Nach 15 Minuten war ich tot. Herzstillstand.
Wirklich?
Atemstillstand und aus. Ja. Da haben wir zufällig in dem Augenblick einer gefunden und hat mich als Leiche ins Krankenhaus gebracht. Und da war eine dänische Ärztin da, die hat gesagt, oh, der ist ja noch warm, probieren wir noch schnell. Und seitdem lebe ich wieder.
So viel natürlich. Zum Thema Nebenwirkungen.
Und wenn ich die ganzen Nebenwirkungen bei jeder Ding durchlese, dann ist es eben so. Mhm. Aber die Vorteile sind eben gewaltig positiv, ja.
Wenn Sie hier am Ritten sind, was fehlt Ihnen am meisten aus Grönland?
Jetzt im Augenblick gibt es keine Blätter auf den Bäumen. Dann sehe ich ein bisschen weiter.
Ja. Sonst ist es die Weite.
Aber sonst ist es tatsächlich so, wenn ich hierher komme, dann sehe ich wunderschöne Bäume, wunderschönen Wald, aber nur den Wald dahinter, den Schlern in Latemar oder in Rosengarten sehe ich nicht, weil es ist einfach so schöne Bäume da. Mir fällt ein bisschen die Freiheit. Unter jeder Ecke steht ein Haus. Ein schönes Haus, richtig. Aber es steht eben dort, ja.
Das ist Robert Peroni und seine Sicht auf Südtirol nach 40 Jahren in Grönland. Hier in Feuer und Flamme.
Feuer und Flamme mit Sarah Bernardi.
Südtirol 1. Der weiße Horizont, die magische Grenze, Kälte, Wind und Freiheit. Das sind Bücher des Abenteurers Robert Peroni. Weißer Horizont, ein Film eines Schweizer Filmemachers über und mit Robert Peroni aus dem Jahr 2010, der irgendwie auch so ein bisschen ihren Abschied aller Expeditionen in ihrem Leben darstellt und der ihre Krankheit thematisiert, die Sie vorhin schon ein bisschen angesprochen haben. Was ist das genau?
Man wusste zuerst überhaupt nicht, was ich habe, sondern ich habe eine Lungenentzündung, eine schwere nach der anderen gehabt. Ja. Und bis man herausgefunden hat, was mir eigentlich fehlt, das ist eine Blutkrankheit. Mhm. Und war das eben, wie gesagt, die Frau Dr. Seebauer hat mir das Leben wirklich gerettet. Ja. Und da bin ich ewig dankbar natürlich. Ja.
Nehmen Sie heute Medikamente und wie geht es Ihnen damit?
Weil jetzt nehme ich ein Medikament, ganz genau. Seit 11 Jahren ist das jetzt bekannt. Mhm. Und lebe ich weiter, aber ich bin natürlich sehr eingeschränkt, ich kann nicht mehr Skitouren, ich kann nicht mehr klettern gehen, aber ich genieße das Leben, das muss man auch sehen. Und erinnere mich an einen Freund, einen alten Bergführer, der Hermann, ja, den habe ich unter den Lauben getroffen vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren, 12 Jahren und er geht mit 2 Stöcke und sagt, Hermann, was ist denn mit dir? Ach, hat er gesagt, ich kann nicht mehr klettern gehen und so, ein alter Bergführer. Aber hat er gesagt, macht nichts aus. Weißt du was? Du kannst dich erinnern, wir sind damals auf der Biwak-Schachtel beim Tour, wie ist er drinnen gewesen, auf die Eiskögeln und wollten eben die Erstbegehung machen dort, der Tour, wie ist er Nordwand. Und es ist schlecht Wetter gewesen und du hast draußen geschlafen im Freien, weil es drinnen so gestunken hat in der Bude und danach war ich in der Früh voll gefroren und alles. Ich habe gesagt, heute mache ich das ganz anders. Ich sitze in St. Magdalena oben unter die Weinreben an einer Glas Wein und ich gehe jeden Tag an die drei Gipfel. Ich habe gesagt, ich habe mein Tourenbuch und das schreibe ich jetzt noch. Reinschrift und schaue das noch und habe jeden Tag die Erinnerung an die schönen Zeiten. Ich habe gesagt, ich bin glücklich. So mache ich das auch.
Ja, Sie sind schon jemand, der positiv denkt, durch und durch. Oder? Ja. Was ist jetzt das Schönste für Sie an einem Tag?
Wie gesagt, also wenn es mir zu viel wird am PC und ich bin manchmal 10-12 Stunden am PC am Tag, leider, ich habe immer noch viel Arbeit, dann schaue ich beim Fenster raus und der blaue Fjord, eine unglaubliche Farbe und dahinter die Berge, 11, 12, 13 Gletscher und die Gipfel und dann schaue ich auf der anderen Seite raus von dem anderen Fenster und sehe das offene Meer mit dem Backeis. Ich glaube, da geht mir das Herz auf.
Ist der Tod ein Thema, mit dem Sie sich beschäftigen, das Ihnen Sorge macht? Oder?
Ja, im Augenblick macht mir das große Sorge, weil ich das Haus übergeben will, meinen Nachfolgern. Und niemand will es so richtig, weil er einfach jeder Angst hat, so schwierig das zu handeln. Und es möchte eine Stiftung daraus machen, eine Schweizer Großstiftung, die unterstützt mich sehr. Und ich versuche das jetzt so herumzubringen. Wir haben oben im Jahr über 70 Mitarbeiter. Das heißt, es sind 700, 800 Leute, die mit uns leben. Es ist eine große Bürde für mich. Wenn ich jetzt sterben würde, dann wäre eine Katastrophe da. Traurig, ja. Weil einfach die Basis dann fehlt. Die Regierungen machen uns Hürden über Hürden. Ich übertrage irgendetwas, was ich schon längst abbezahlt habe, und dann besteuern sie das noch mit 40%. Ja, wahnsinnig. Ja, niemand kann davon leben. Niemand kann das mehr kaufen. Ich kann überhaupt nichts verschenken. Ja, wahnsinnig, oder? Und wenn wir auf der Bank 3 Millionen hätten, dann verstehe ich, dass man das besteuert. Aber wir haben so nichts. Nicht. Wir haben Schulden im Augenblick.
Ja, ja. Dann schauen Sie, dass Sie das noch herumbringen. Möchten Sie in Grönland bleiben für immer? Oder weil Sie ja Ihre Partnerin auch hier haben, wäre das nicht schön, wenn Sie trotzdem wieder zurückkommen? Ja. So.
Also im Prinzip ist Grönland meine Heimat jetzt, ja. Und aber was irgendwo weitergeht, das weiß ich nicht. Ja. Ob ich dort bleiben kann, ob das Krankenhaus. Ich muss natürlich ein bisschen betreut werden, so ein altes Mandel. Aber wie gesagt, ich kann das nach grönländischer Art nicht in die Zukunft schauen. Ja. Es wird so kommen.
Der Abenteurer Robert Veroni in Feuer und Flamme heute.
Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernhardi.
Um 11:30 gleich in diesem Sonntagsratscher mit dem Abenteurer und ehemaligen Extremsportler und Kletterer Robert Veroni heute. Wer ihn trifft, der ist von seiner unglaublich positiven Lebenseinstellung und von seinem Lachen mindestens genauso fasziniert, wie von dem Mut und der Leidenschaft, mit der er ein ganzes Leben lang seine Abenteuer und Expeditionen angegangen ist. Gibt es irgendetwas in Ihrem Leben, das Ihnen Angst gemacht hat?
Oh ja, ich habe viel Angst gehabt, ja. Beim Klettern, beim Skifahren und ich bin jahrelang eben Steilwand gefahren, ja, also steiles Eis mit den Ski und natürlich, wenn man oben wegfährt, hat fast die Hose voll. Aber man muss eines sehen, es gibt verschiedene Ängste. Ja. Es gibt eine Angst, die bindet total und man erstarrt. Und das passiert leider viel, wenn man nicht klug genug ist oder irgendwo den Link findet zur positiven Seite. Mhm. Angst kann natürlich auch ein unheimlich hochadrenergisches Etwas sein. Und die Angst ist notwendig unserer Gesellschaft. Denn wenn ich keine Angst hätte, dann fahre ich mit dem Porsche über die nächste Kurve raus bei 200 Stundenkilometer. Ich bin ein ängstlicher Mensch im Grund, sonst würde ich nicht mehr leben.
Mhm. Ja, Angst schützt einen auch. Irgendwie. Ja. Feuer und Flamme heißt diese Sendung. Wofür sind Sie Feuer und Flamme am allermeisten?
Wie gesagt, die Kombination zwischen Mensch und Natur. Das ist mein Thema. Oder das ist mein Feuer und meine Flamme. Ja. Das heißt, der Mensch als Teil unserer Natur und die Natur als Teil des Menschen. Wir können es nicht trennen, sondern wir müssen es zusammenführen.
Robert Peroni im Endspurt. In mein Satz, dein Satz. Gleich. Er trägt eine ganz besondere Form von unbedingter Freiheit und Liebenswürdigkeit in sich. Robert Peroni, früher Extremsportler, heute immer noch tief drinnen ein Abenteurer und ein sehr einfacher Mensch. Dieses Sonntagsfrühstück mit ihm hat tiefen Einblick gewährt in seine Biografie, aber vor allem in das Wesen eines Landes und seiner Menschen, Grönland. Zum Streamen und Nachhören jederzeit, wenn Sie möchten, gibt es das ganze Interview auf Südtirol 1 IT im Anschluss hier. Und gleich noch unser Finale. Mein Satz, dein Satz.
Feuer und Flamme mit Sarah Bernardi.
Einer der letzten großen Abenteurer, ein Mann, von dem wir in ganz vielerlei Hinsicht lernen konnten heute am Vormittag hier zum Frühstück. Robert Peroni. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Es fehlt uns noch mein Satz, dein Satz, unser übliches Finale. Also ich beginne einen Satz und Sie führen ihn einfach für mich zu Ende, so kurz oder lang Sie möchten. Das größte Abenteuer meines Lebens ist...
Nicht mehr Recht zu haben. Nicht mehr Recht haben zu müssen. Das ist die Freiheit. Das glaubt man nicht, das ist ein Gefängnis.
Das Leben in Grönland riecht nach...
Nach Mensch.
Was ich am meisten an diesem Land liebe, ist...
Menschen und Natur zusammenleben.
Kälte ist...
Es ist nicht kalt oben. Nein. Also wir haben maximal mal 20, 25, aber trockene Luft, kein Problem.
Kein Problem. Wäre ich hier in Südtirol geblieben, dann wäre ich wohl...
Dann wäre ich wohl heute im Anzug hier und Krawatte.
Ich mag Menschen.
Ich mag Menschen sehr, obwohl ich ein Einzelgänger bin.
Und welche Menschen mögen Sie gerne? Menschen, die?
Einfache und ehrliche.
Freiheit bedeutet für mich?
Ein weiter Weg bis zur Grenze des Nächsten.
Daheim bin ich?
In Grönland, aber ich bin immer noch Südtiroler.
Immer in meiner Hosentasche. Findet ihr?
Ja, Taschentuch.
Die Südtiroler sind für mich?
Sehr liebenswerte Menschen.
Das Schwierigste an mir ist?
Ich selber.
Und wenn ich euch jetzt zum Mittagessen bekochen würde, dann gäbe es?
Schlutzkopfen.
Ja? Machen Sie die manchmal in Grönland auch?
Nein. Das ist zu viel Arbeit.
Aber Sie essen sie wahrscheinlich gerne, wenn Sie hier sind.
Ich esse sie sehr gerne, ja.
Super. Danke und alles, alles Gute noch, wo auch immer und wobei auch immer. Robert Peroni, wenn Sie mögen, die letzten Worte gehören Ihnen.
Danke, ich sage einfach danke vielmals, Frau Bernardi, war sehr schön, mit Ihnen zu reden. Danke. Und allen Zuhörern natürlich auch. Ich hoffe, dass Sie ein bisschen etwas verstanden haben und dass es positiv klingt, nach Grönland zu fahren. Und wir warten darauf. Es kommen einige Südtiroler. Auch jetzt haben sich schon einige angemeldet, junge Leute. Schön. Und es freut mich natürlich sehr, wenn ich ein bisschen südtirolerisch reden kann.
Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück auf Südtirol 1. Jeden Sonntag von 10 bis 12.